AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Warum auf manuelle Prozesse setzen? Inkasso geht smarter. Mit KI und Automatisierung. Debtist realisiert offene Forderungen digital, effizient und europaweit. Debtists smarte Technologie integriert sich nahtlos in deinen Workflow, sorgt für mehr Liquidität ohne Mehraufwand und erreicht Schuldner dort, wo sie reagieren. Per Anruf, E-Mail, WhatsApp und Co. Europaweit für B2B und B2C. Debtist. Digital. Inkasso. Europa. Mehr auf debtist.de.
Herzlich willkommen zur 5. Episode von AI in Finance aus dem Hause Payment and Banking. Ja, wenn ich in unser Sheet schaue, lieber Mike, dann wird es heute richtig wild. Wir reden über so ein paar Player, die gefühlt mehr Milliarden einsammeln können, als du, Mike, Kalorien beim Sonntagsfrühstück verbrennst. Wir reden über Chatbots, die jetzt noch wissen wollen, was du fühlst. Wir reden über TikTok, das jetzt ganz viel KI machen will, nicht nur Tanzvideos. Es gibt ein paar synthetische Stimmen neue, es gibt neue Modelle, es gibt neue Preise und es gibt eine KI-Akademie, wo wir beide endlich ein bisschen was lernen können. Wie geht's denn, Mike?
Super, und ich finde es schön, dass du das richtigerweise erkannt und auch benannt hast. Ich verbrenne beim Frühstücken Kalorien, du nimmst sie zu.
So.
Von der Seite, mir geht's gut. Die Sonne scheint, das ist herrlich. Das hat jetzt echt gefehlt in den letzten Tagen und Wochen. Von der Seite ist alles prima und du hast absolut recht, es ist mehr als wild. Lustig, dass du sagst, die Player, die Geld einsammeln. Ich glaube, es ist momentan vor allen Dingen ein Player, der ziemlich viel Geld einsammelt. 40 Milliarden, das ist eine 4 mit wie vielen Nullen?
Das sind viele.
Ja, siehst du? Ich weiß auch nicht. Warte mal.
Du als alter Banker solltest das wissen.
Du solltest das vielleicht auch wissen.
Das stimmt.
Die 8 sind es, ne? Weiß es nicht.
Tabu. Nee, 8 wären es, wenn es 4 Milliarden sind. Das heißt, es sind 9.
9, ja dann.
Also. Haben uns geoutet. Ja, also es gab, ich würde sagen, es war die größte private Finanzierungsrunde in der Tech-Geschichte. Ich kann mich an keine größere erinnern. Es geht um eine gigantische Summe, wie du richtig sagst, 40 Milliarden. Angeführt natürlich von Softbank, die alleine, glaube ich, 30 von den 40 Milliarden beisteuern wollen. Es geht um Dollar, nicht um Euro. Dennoch, es gibt eine klitzekleine Fußnote bei diesen 40 Milliarden, denn das Geld soll wirklich nur vollständig fließen, wenn OpenAI bis Jahresende den Wandel zu einem gewinnorientierten Unternehmen vollzieht, also tatsächlich Cashflow-positiv ist, profitabel zu Deutsch. Andernfalls möchte Softbank seinen Beitrag um 10 Milliarden reduzieren. Wenn wir uns erinnern, wir haben, glaube ich, war so vor 3-4 Folgen mal so ein bisschen die Burn und den Cashflow, also die Kapitalflussrechnung von OpenAI auseinandergenommen. Wie die auch nur ansatzweise profitabel werden wollen innerhalb der nächsten 9 Monate, entzieht sich komplett meiner Fantasie. Aber wer weiß, ja. Also ich meine, die haben da eine Post-Money-Bewertung von 300 Milliarden Dollar. Damit, würde ich sagen, reihen sie sich ein in so die wertvollsten, nicht börsennotierten Tech-Unternehmen. Ne, gleich auf mit ByteDance, also der Mutter von TikTok, gleich auf mit, oder kurz hinter SpaceX. Das ist schon so ganz spannend. Und ich glaube, das meiste von diesem Kapital soll natürlich in dieses von Trump präsentierte, sehr ambitionierte Projekt Stargate fließen. Also dieses neue Mega-Rechenzentrum, was sie gemeinsam mit Softbank, aber auch mit Oracle planen. Und es soll ja, glaube ich, 500 Milliarden Dollar in den nächsten 4 Jahren da reingehen und die USA am Ende halt auch im Bereich der künstlichen Intelligenz als führend positionieren.
Ja, irgendwo müssen sie ja intelligent sein, auch führend, und von der Seite bleibt das spannend. Aber wenn ich eine Sache interessant finde, also woran es nicht mangelt, und Sam Altman hat es ja auch nochmal getwittert oder geixt, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, dass sie ja mit dem Launch von Sora, und da sprechen wir ja auch gleich drüber, innerhalb von einer Stunde 1 Million neue Accounts generiert haben. Soll heißen, es mangelt zumindest nicht an Reichweite und an Nutzerinnen und Nutzer-Accounts. Also was ja für eine Monetarisierung jetzt nicht das Allerschlimmste ist. Und wir beide nutzen ja den Pro-Account und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann den Free-Account nochmal ein Stück einschränken, weil einfach in dem Pro-Account mehr Funktionalität drin ist und da vielleicht dann generieren. Also so, du sagst, fantasielos oder du hast noch nicht so die Fantasie, ich sag's mal so, die Basis oder der Grundstein für Monetarisierung ist jedenfalls gelegt.
Ne, das glaube ich auch. Also sowohl halt im Endkonsumentenbereich mit dem, was du gerade gesagt hast, die Pro-Lizenzen kosten ja 22 Euro, glaube ich, pro Monat und sind mittlerweile echt viele, die auch nutzen. Dann hast du noch die Plus- und die Enterprise-Lizenzen, die so ab $200 pro Monat zu haben sind und das werden auch immer mehr. Man muss aber auch sagen, die Schnelligkeit und Dynamik, mit der sie immer neue Modelle hat, irgendwie rausflippen, nimmt auch zu. Die kosten immer auch 8-9-stellig. Und ich glaube, im letzten Jahr hatten sie halt irgendwie immer noch negativen Deckungsbeitrag von $5 Milliarden. Das musste erstmal halt reinziehen. Ne? Das ist die 5 mit den vielen Nullen. Also da bin ich gespannt, wie du das auch nur andersweise innerhalb von so wenigen Monaten halt wirklich Cashflow-positiv drehen sollst.
Na plus, und was man auch nicht vergessen darf, OpenAI ist nicht mehr alleine unterwegs und auch nicht mehr der Vorsprung, den sie mit Sicherheit immer noch haben, der schrumpft, glaube ich. Also wenn wir uns anschauen, wie Gemini sich entwickelt hat, aber auch DeepSeek, das sind ja mittlerweile LLMs, wo man sagen kann, boah, das ist gar nicht so schlecht, Perplexity, Anthropic, alles sehr gute Modelle, gute Tools und der Wettbewerb ist da. Nichtsdestotrotz hat OpenAI in der letzten Woche, glaube ich, noch mal ein bisschen was rausgehauen.
Ja, wir haben, glaube ich, so die ersten 3-4 der folgenden News sind auch alle OpenAI. Ich fand, das Spannendste ist ja aus der letzten Woche, dass OpenAI jetzt nicht nur malen kann, sondern tatsächlich echte künstlerische Elemente dann auch verwendet. Und ich finde auf Meisterklasse-Niveau, ja, die haben diese neue Bildgenerierungsfunktion von GPT-4o rausgebracht und die ermöglicht es jetzt, fotorealistische Bilder zu erstellen, die dann detaillierten Anweisungen folgen und dann auch sogar den Text in den Bildern zuverlässig darstellen können. Und das funktioniert, indem Nutzer einfach ihre eigenen Fotos auch endlich jetzt hochladen können und dann auch im unterschiedlichen Stilarten, in Simpsons-Stils, in Marvel-Stils oder natürlich auch im unverkennbaren Stil des japanischen Ghibli-Studios umwandeln können. Und ich glaube, diese Funktion hat einen unfassbaren Hype am Wochenende ausgelöst. OpenAI CEO Sam Altman hat geXt oder getweetet, dass ihm halt irgendwie die GPUs durchschmoren, was natürlich auch wieder gut war für den Nvidia-Kurs, glaube ich. Man muss halt schon sagen, dass diese Beliebtheit natürlich hardcore urheberrechtliche Fragen aufwirft, ne? Weil es bleibt einfach weiterhin unklar, ob dieses Training des Modells mit diesen Ghibli-Bildern zum Beispiel oder Simpsons-Charakteren rechtlich zulässig ist, ja, weil Studio Ghibli könnte hier einfach komplett rechtliche Schritte prüfen. Experten sehen die Erfolgsaussichten so ein bisschen skeptisch, was ich jetzt so gelesen habe, weil man auf der einen Seite das Nachahmen eines Stils natürlich nicht zwangsläufig eine Urheberrechtsverletzung gleichzeitig darstellt. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, nicht nur Nachahmen des Stils, sondern sie müssen offenbar wirklich ein tiefes Training damit halt irgendwie vorgenommen haben. Ansonsten wäre das, glaube ich, gar nicht möglich.
Absolut. Und wenn man sich das tatsächlich mal selber anschaut, du hast es gerade gesagt, also seit gestern, seit Mittwoch ist es also nur möglich, auch direkt in ChatGPT und auch als Free-User zu nutzen. Vorher war es vor allen Dingen auf Sora. Und wenn man sich auf Sora mal anschaut, welche Bilder dort generiert werden, da gibt es eine wunderbare, so eine Art Library und so die Top Picks. Das ist schon wirklich mehr als beeindruckend. Du hast es gerade gesagt, das ist nicht nur fotorealistisch, sondern es hat eine Qualität, die wirklich absolut crazy ist, weil du kannst jeden beliebigen Stil nachmachen. Du kannst halt sagen, mach mir jetzt ein Bild im Polaroid-Stil mit Dumbledore auf einer Party, wie er ein Bier trinkt und du siehst Dumbledore auf einer Party, Bier, das ist so ein altes Studentenfoto, total verrückt. Und du hast das Thema Urheberrecht angesprochen und das halte ich in der Tat für interessant bis maximal verwegen, weil was du ja tun kannst ist, das Internet wird ja auch gerade geflutet von Coca-Cola-Dosen in den unterschiedlichsten Flavors. Ich selber habe mal Coca-Cola Zimtschnecke-Flavor erstellt. Also siehst du eine Dose mit Zimtschnecken-Flavor, aber auch Uran geht oder Coca-Cola Pepsi Edition ist auch ganz interessant. Das heißt, du kannst jetzt wirklich die Marken miteinander mischen. Und da bin ich mir nicht so ganz 100% sicher, ob das urheberrechtlich immer ganz sauber ist. Und das aller krasseste ist, und wir haben das ja jetzt schon in den sozialen Medien erlebt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Proteste, also du hast die Proteste in der Türkei mitbekommen, aber die Fotos, die zum Teil da verbreitet wurden, Menschen im Pikachu-Kostüm, die auf einer Demo teilgenommen haben, wo Leute wirklich das kommentiert haben, das war alles generiert, mit Sora generiert und das ist maximal erschreckend. Das heißt, das ganze Thema Deepfake hat wirklich eine völlig neue Dimension. Und letzter
Satz. Ich glaube, das Tor zur Hölle ist geöffnet.
Definitiv. Also das ist krass, du siehst jetzt Quittungen, ja, also ja. Das ganze Thema Reisekostenabrechnung, ja. Also das kannst du jetzt nochmal auf ein Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also der Rewe-Bon, der dir oder der Taxi-Quittung, die dir fehlt, wo du einen Eigenbeleg machen musst eigentlich, komm, machst du jetzt einen Zora. Also das ist keine Einladung zu faken, aber das passiert gerade. Ja, man muss auch vorsichtig sein, wer hier zuhört. Nein, das machen wir natürlich alles nicht, aber es ist verrückt. Es ist verrückt und diese Spielerei, sich selber in einem bestimmten Stil zu machen oder auch als Actionfigur, also dich gibt es ja jetzt auch als Actionfigur.
Ich gibt schon immer als Actionfigur.
Habe ich mal gemacht. Das ist natürlich, das sagst du jetzt, musst du auch sagen. Das ist alles witzig und macht Spaß, aber du hast es richtigerweise gesagt, das Tor zur Hölle ist geöffnet und wir erleben, also wir haben immer das Thema Enkeltrick und wir könnten jetzt Enkeltrick 12-0 daraus machen, weil ich habe meinen Eltern schon Bilder geschickt und die fanden das mega und wo habe ich das denn aufgenommen? Nee, Papa, habe ich nicht. Es hat jemand anderes gemacht.
Ja, durch die Nutzung von eigenen Bildern oder eigen hochladenden Bildern ist es einfach jetzt komplett möglich, jeden Fake an jedem Ort mit jedem Gesicht, Politiker, Wirtschaftler, was auch immer zu machen. Und das ist irgendwie natürlich witzig, aber dadurch ist es einfach ab jetzt unmöglich, die Realität von Fiktion oder von so den typischen KI-generierten Bildern, Watermarks hin oder her zu unterscheiden, sondern es ist einfach, du kannst Bildern und Kurzvideos ab jetzt de facto nicht mehr trauen. Und das finde ich schon krass als Aussage. Ja. Ich meine, vor einer Woche war das noch nicht so, da konnte man, also war es halt immer so, ja, der sieht aus wie Trump, wenn er irgendwie gerade mit dem Putin halt irgendwie ein bisschen rumzüngelt, aber du hast gesehen, dass da immer noch so Fake drin ist. Mittlerweile siehst du es halt einfach vorbei. Nicht mehr. Es ist halt, ist halt aus, vor allem auch aus allen Perspektiven oder Blickwinkeln. Es ist so gut gemacht, ja. Also auch da kein Aufruf für Fake, aber für alle, die es noch nicht ausprobiert haben, geht in Sora rein oder macht es einfach tatsächlich in 4o. Diese Bildgenerierungsfunktion ist jetzt auch für alle ChatGPT-NutzerInnen verfügbar, wie Mike gerade gesagt hat, auch im Free-Account. Es gibt so gewisse Nutzungslimit in der kostenlosen Version. Trotzdem reicht es, um damit irgendwie rumzuspielen. Man muss das so ein bisschen, also tatsächlich vor Ost- und Westküste Zeiten machen, weil ansonsten ist das hart langsam.
Das stimmt.
Vor allem am Wochenende. Aber die werden ja jetzt schon ordentlich GPUs irgendwie draufheimern, damit das einfach mehr besser wird.
Aber noch ein interessanter, also wir sprechen jetzt über Deepfakes, wir sprechen darüber, wie krass das alles ist. Aber wo ich auch vielleicht einen Satz drüber sprechen möchte, ist der Impact auf nicht nur unsere Branche, sondern generell. Die meisten von uns oder die meisten Companies machen ja im besten Falle auch Marketing, sind angewiesen auf Agenturen. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe das getestet, du kannst per Prompt einfach sagen, pass mal auf, das ist meine Zielgruppe, ich möchte die Gen Alpha erreichen, mit der Sparkasse oder mit der DKB. Das ist das Produkt, das soll zu sehen sein. Und was du bekommst, ist ein Plakat, wo ich habe das hier gezeigt, das kannst du ausdrucken. Das kannst du ausdrucken und an die Wand hängen. Ich glaube schon, dass ein Designer und eine Grafikagentur sich nochmal mehr Gedanken macht, Bildsprachen ausprobiert, alles richtig. Aber für ein kleines Unternehmen oder mittelständisches Unternehmen, die vielleicht keine eigenen Ressourcen haben, sich darum zu kümmern, ist, also du kannst jetzt Werbung machen. Infografiken. Du kannst komplette so Blueprints machen, ja. Also das ist total verrückt. Du hast es gesagt, Bilder mit Text, das ist ja ein Riesending. Comics, Tutorials. Also ich finde es maximal krass, was das Tool kann. Und das sind jetzt mal so die positiven Beispiele. Und es ist ein Rabbit Hole. Also man kann sich mehr als eine Minute damit beschäftigen.
Ja, ich finde, also du hast da tatsächlich, glaube ich, irgendwie einen halben Tag, nachdem das rauskam, hast du auf LinkedIn so ein paar sehr coole Sparkassen-Animationen rausgebracht. Also ich fand es mega witzig. Und natürlich wusste ich, dass es halt alles irgendwie nur generiert ist, aber es sieht so echt aus, das Sparkassenlogo in allen Farben. Also das ist perfekt real.
Mark Zuckerberg vom Geldautomaten.
Ja, Mark, also das Ding ist ja auch richtig gut angekommen. Und natürlich, also das würdest du wahrscheinlich bei deiner CI- und Marketingabteilung so nicht durchbringen, weiß ich jetzt nicht. Aber also auch da war so viel Kreativität dabei, wie dir wahrscheinlich halt irgendwie, keine Ahnung, einen OMD oder irgendeine große Media- oder Kreativagentur für ein paar hunderttausend Euro halt irgendwie in Rechnung gestellt hat. Und ich gehe auf jeden Fall einen Schritt weiter noch. Ich glaube, nicht nur kleine und mittelständische Unternehmen werden das halt irgendwie nutzen, sondern alle, auch die Großen. Schau mal, also alleine wir, was wir als DKB jedes Jahr halt irgendwie für Kreativ- und Mediaagenturen irgendwie raushauen. Und das ist auch total richtig, das machst du so. Und wir sind ja noch relativ klein, auch im Gegensatz zu den wirklich großen Industrieplayern oder auch riesigen Banken. Aber wenn du dir überlegst, jedes größere Haus und jeder Konzern hat natürlich einen CI-Playbook und so ein Marken-Playbook. Das lädst du jetzt einfach in 4O hoch, sagst, okay, das ist meine relevante Zielgruppe, das ist mein Relevant Set, das sind meine aktuellen Produkte, bewerte die. Hier sind vielleicht noch so ein paar ethische, moralische Sachen. Ne? Hier beginnen auf Sustainability und da ein bisschen, ne, die schon das. Und dann lässt du einfach Assets generieren. Und diese Assets kannst du auch immer wieder weiterentwickeln. Das heißt, du kannst auch jetzt, wenn du sagst, du willst eine Geschichte erzählen, vielleicht so ein bisschen Bewegtbild auf Stream, um dann halt out of home, nimmst du die immer wieder gleichen Charaktere. Das war ja immer ein riesiges Problem bisher, dass du gesagt hast, kannst du halt nicht machen, weil KI erfindet halt immer wieder neue Gesichter. Ab jetzt sagst du einfach, okay, das sind jetzt irgendwie Mike und Sascha und das sind jetzt unsere Ambassadors und die stellst du da mit einer Kreditkarte, mit einem Konto-App in der Hand, was auch immer, lässt es dann gerne in Fokusgruppen hoch und runter laufen und dann hast du einfach für exakt 0 Euro dir komplette Assets in Bewegtbild, in Bild, in Text, in Copies, was auch immer erstellt. Und selbst damit könntest du natürlich jetzt wieder in den Briefing gehen, wo du trotzdem viel Geld sparst. Aber ich glaube, wir werden über kurz oder lang dahin gehen, dass das einfach Werbeagenturen, Design-Freelancer komplett arbeitslos macht. Ja.
Also es kommt, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also du hast einen wichtigen Satz gesagt. Also auch zum Briefing ist das natürlich eine wunderbare Vorlage. Also wie oft haben wir uns schwer getan, dem Designer zu erklären, was man gerade im Kopf hat. Ja, das ist ja, da kann man ja der Agentur oder der Designerin und Designer keinen Vorwurf machen. Die machen was und du hast dir das aber anders vorgestellt. Jetzt kannst du erstmal selber eine Vorlage machen und kannst sagen, das ist die Richtung, die ich gehen möchte. Und jetzt passt das noch an. Aber ich bin bei dir. Irgendwann wirst du auch das nicht mehr brauchen. Und auch das Thema Charakter, also konsistente Charaktere zu erstellen. Sora hat ja diese Remix-Funktion. Das heißt, wenn du einmal mit einer Vorlage sozusagen happy bist, dann brauchst du nur sagen, naja, den Schriftzug anders oder das Logo anders oder unten rechts, unten links, whatever. Und jegliche Form von Grafik. Du kannst hergehen und kannst sagen, pass mal auf, ich mache eine neue Banking-App. Das sind die Funktionalitäten. Orientiere dich bitte an die Style Guides von Apple und Google. Und dann kriegst du eine Oberfläche raus. Und ich sage dir, für den ersten Wurf ist das erstmal, wo du denkst, ja, so könnte eine Banking-App aussehen.
Okay.
Ne? Startseite.
Ja.
Whatever. Verrückt. Also es wird eine ganze Menge in der Tat verändern und da wird noch viel drüber diskutiert.
Ja, wir werden ganz sicher auch hier noch viel drüber diskutieren, weil ich meine, die Entwicklung ist jetzt, glaube ich, vier Tage alt. Mal gucken, was sich nächste Woche hier ergibt. Aber ich möchte dich auch auf jeden Fall dazu animieren, weiter damit rumzuspielen. Das macht turbo viel Spaß, morgens irgendwie LinkedIn aufzumachen. Und ich bin ja ein bisschen ruhiger geworden, weil ich einfach keine Zeit und keinen Bock habe. Aber ich konsumiere deinen Content und ich möchte euch alle aufrufen, das auch endlich mal ein bisschen mehr zu liken, damit unser Super-Influencer Mike hier auch mal auf die nächsten 10.000 Follower kommt.
Nichtsdestotrotz weine ich gleich.
Ach Gott, oh Gott. Wir gehen weiter. Ich habe ja gesagt, bitte. Wir sind in der OpenAI Corner. Es gab jetzt eine Studie, die ich total interessant fand. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Und zwar das MIT, also dieses Massachusetts Institute of Technology, ist es, glaube ich, lang ausgesprochen. Die haben gemeinsam mit OpenAI eine Studie gemacht, um die emotionalen Auswirkungen der Nutzung von ChatGPT und auch vor allem diesen Advanced Voice Mode, also dieser Sprachfunktion, den wir beide ja so gerne nutzen, zu untersuchen. Und dabei haben sie in den Fokus so Konzepte gestellt wie Einsamkeit, Sozialisation, ist es, glaube ich, dann auf Deutsch, emotionale Abhängigkeit und vor allem, wie funktioniert problematischer Konsum, ne, davon. Und dann gibt es so, also die Forscher analysierten dafür Millionen von Unterhaltungen, die haben über 6.000 Menschen beobachtet dabei, wie sie den Sprachmodus nutzen und haben so ganz viele Unterstudien noch durchgeführt. Und das Ergebnis zeigt so ein ganz wildes Bild. Ja? Also es gibt Menschen, die reagieren offenbar sehr unterschiedlich auf Chatbots und auf Sprachassistenten. Auf der einen Seite gibt es so diejenigen mit einer sehr negativen Grundstimmung. Ne? Das kann so durch die Interaktion mit dem Chatbot sogar noch tendenziell verstärkt werden, würde ich sagen. Und dann gibt es viele Nutzer, die berichten sogar häufiger von so richtigen Abhängigkeitsgefühlen, auch bei diesem Advanced Voice Mode. Dabei bleibt so ein bisschen unklar, ob natürlich Menschen mit einer Neigung zu Abhängigkeiten dann verstärkt auch mit Chatbots interagieren, also so eine Selbstverstärkung, eine Self-Fulfilling Prophecy würde man, glaube ich, sagen, oder ob die intensive Nutzung dabei wirklich zu einer echten Abhängigkeit, wie auch bei Drogen, Alkohol, Nikotin etc. führt. Und man muss sagen, so die meisten Nutzer verwenden ChatGPT total aufgabenorientiert, immer mal sehr, ne, sehr speziell. Und dann gibt es aber so eine kleine Gruppe davon, die zeigt so ein total problematisches richtig emotional verhaftetes Nutzungsverhalten. Und dabei merkt man, dass die Nutzungsdauer entscheidend ist. Ne? Also ChatGPT oder MLT argumentiert, dass so kurze Interaktionen das Wohlbefinden verbessern können. Es kann dich, also es macht dich produktiver. Du denkst, oh, ich habe jetzt irgendwie Zeit gespart und habe sogar irgendwie noch eine nette Konversation geführt. Aber ab einer gewissen Zeit, also lange Nutzungsphasen, hat das eigentlich fast immer negative Effekte. Und die Autoren betonen auch dabei, dass diese Ergebnisse einfach sehr stark dann von individuellen Vorlieben und dann auch emotionalen Ausgangszuständen abhängen. Aber das finde ich schon sehr spannend, wenn man sagt, okay, ab, keine Ahnung, 30 Minuten Nutzung des Advanced Voice Modes, sollte es wahrscheinlich irgendeinen Disclaimer geben, weil du dir dann irgendwie Sorgen machen musst, dass du halt irgendwie mit einer KI zu viel Konversation betreibst und nicht mehr im sozialen Gefüge mit echten Menschen bist.
Das passt so ein bisschen zu einer Meldung, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, die ich auch mitgebracht habe, und zwar der Turing-Test. Den kennst du, für alle, die es nicht wissen, ein Test, wo man letztendlich künstliche Intelligenz darauf testet, ob sie als Mensch wahrgenommen wird. Das macht man mit echten Menschen. Und der Turing-Test wurde schon mal bestanden. Das ist jetzt nicht so super neu, aber was neu ist, ist die Qualität, nämlich dass die Quote derer, die das aktuelle GPT-4.5-Modell als echten Mensch angenommen hat, extrem hoch ist. Und was man auch nochmal gemacht hat, ist, es gibt da eine Forschungsarbeit zu, die packen wir mit in die Shownotes, finde ich ganz spannend, die sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt hat. Und Ergebnis, genau, also GPT-4.5 besteht den Turing-Test mal wieder und wird als echte Person oder Mensch wahrgenommen, und das jetzt noch kombiniert mit Emotionen, das wird spannend.
Total, absolut. Was gibt es noch von OpenAI? Endlich gibt es mal wieder einen Führungswechsel. Ja, man muss ja sagen, es gab ja so ein paar Monate Ruhe jetzt. Davor ist ja gefühlt irgendwie alle außer Sam Altman irgendwie einmal abgesprungen oder vom Board deinstalliert worden. Aber jetzt gibt es ein paar Veränderungen, denn Sam Altman, für alle, die uns öfter hören, ihr erinnert euch, aktueller CEO und ich würde sagen, KI-Tausendsasser möchte sich künftig mehr noch auf die Leitung der Forschung und vor allem der Produktentwicklung konzentrieren. Und deswegen übergibt er jetzt einfach so ein paar Sachen. Das Tagesgeschäft übergibt jetzt jemanden, der nennt sich Brad Lightcap. Der wird zum COO, also Chief Operating Officer. Den kennen wir bereits, über den haben wir schon mal gesprochen. Der war vorher CFO, ist schon seit 2018 im Unternehmen, also gefühlte Ewigkeit. Und der soll jetzt vor allem das globale Wachstum vorantreiben und so ganz große strategische Partnerschaften mit Microsoft, Apple etc. so ein bisschen betreuen. Da möchte Sam Altman ein bisschen raus. Dann gibt es jemanden neuen, der heißt Mark Chen. Der wird der Chief Research Officer, also ist verantwortlich für, ne, die Steuerung des wissenschaftlichen Fortschritts und vor allem natürlich alles, was so Artificial General Intelligence, also AGI, angeht. Und dann gibt es noch eine neue Chief People Officer, Julia Villagra. Die wird sich jetzt darauf konzentrieren, OpenAI personell zu erweitern, ja, und einfach sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin so die wirklich erste und beste Adresse für Talente bleibt, die dann auch an der Entwicklung von AGI, aber auch von neuen Modellen arbeiten möchten, weil ich glaube, so das Thema, wirklich die besten Leute zu hiren und dann auch happy zu halten, ist einfach ein riesengroßes Thema und auch Problem, glaube ich, bei diesen Unternehmen. Was ich total auffällig fand, ist, dass wir über eine CRO, COO, Chief People Officer sprechen, aber wir lesen nichts über einen CTO. Ne? Also wir erinnern uns, diese Position hatte ja diese Mira Murati inne, die dann auch kurz mal so ein bisschen mitgeputscht hat gegen ihn. Ich glaube, die war irgendwie auch 8 Stunden dann kurz CEO, bevor sie wieder CTO wurde. Diese Position wurde aber bisher noch nicht neu vergeben. Und die ist ja mittlerweile auch seit 4 oder 5 Monaten weg, hat ein eigenes Startup gegründet, mittlerweile gut gefundet. Aber ich finde das total spannend. Und ich finde, das könnte darauf hindeuten, dass OpenAI diese Rolle des CTOs irgendwie neu definiert oder nach einem Kandidaten sucht, der das neu definiert und der dann auch, keine Ahnung, zukünftige technologische Herausforderungen einfach ganz anders angehen will. Weil, also, es muss ja eine riesenlange Schlange geben an potenziellen KandidatInnen für diese Position. Also, ich meine, wenn du wirklich irgendwie ein CTO bist mit einer Hardcore-Ambition und Performance, wo gibt's, also, welches Unternehmen ist geiler als OpenAI, um da zu arbeiten? Das heißt, daran kann es nicht mangeln, aber aktuell gibt's da niemand, der dem Tech-Team vorsteht.
Also es ist, wie du sagst, mega spannend, was da passiert. Und in der Tat wundere ich mich auch so ein bisschen, weil die Rolle, ich muss sie wiederholen, lange sozusagen vakant ist. Auf meine Anfrage hat man nicht weiter reagiert. Ja, einer muss es machen, ne? Einer muss es machen. Ja, du lachst. Aber interessant ist natürlich auch die...
Prompten kannst du.
Ja, die Frage ist natürlich so ein bisschen... OpenAI funktioniert natürlich trotzdem.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass es deswegen nicht funktioniert. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, auch Sam Altman, das sind ja alles letztendlich Techies, du brauchst ja jemanden, der auch eben in dieser, ich will nicht sagen politischen Umgebung, aber in diesem Ökosystem gut klarkommt. Das ist ja nicht nur eine reine CTO-Rolle, sondern es ist ja viel, viel mehr.
Ja, ich glaube, die haben eine sehr gute zweite Ebene und halt irgendwie dann darunter. Das sind ja dann auch die, die ganz oft in diesen Videos und in den White Papers, die OpenAI fast im Tagesrhythmus gerade raushaut, dann irgendwie auch featured. Die wirken alle wahnsinnig schlau, intelligent und auch getrieben. Ich glaube trotzdem, wenn du halt, also sie haben so viele unterschiedliche Modelle, so viel unterschiedliche Architektur, so viele Backend-Systeme und APIs. Ich glaube, du brauchst da schon einen auch strategischen, technischen Kopf darauf.
Absolut.
Der das einfach mal so ein bisschen bündelt und auch strukturiert und systematisiert, weil irgendwann hast du einen Blumenstrauß und der zerfällt dir so ein bisschen. Und ich glaube, das ist halt einfach gefährlich, wenn du diese Position nicht hast. Auf der anderen Seite hast du recht, eine
System selbst. Wollen wir es zusammen machen?
Selbst. Wir zusammen.
Ja, so ein bisschen, ja, du bist das strategisch. Ich habe ja deutlich mehr technische Expertise als du.
Stimmt. Also, zumindest in Microsoft teilen. Paint auf, oder?
Was soll das denn jetzt heißen?
Du bist doch eher hier. Du machst so schöne Bilder.
Karl Klammer. Das ist doch für dich AI, Karl Klammer.
Karl die Klammer, geil. Das kannst du mal für einen LinkedIn-Post morgen machen. Du kriegst du bestimmt 12 Karl Likes Klammer. Mehr. So, noch was von OpenAI. Die haben jetzt ein, wie drücke ich das aus? Ein Bildungsangebot. Ich glaube, das soll jetzt so den Letzten auch nochmal hinterm Ofen vorlocken, der noch nicht sich mit GPT halt irgendwie auseinandersetzen kann und der so ein bisschen Sorge davor hat. Die haben nämlich jetzt etwas gegründet diese Woche, das heißt die OpenAI Academy. Also es ist eine Plattform.
KI Academy.
Genau, die KI Academy. Die soll es einfach jeder und jedem ermöglichen, dass man durch fundierte Kenntnisse im Bereich künstliche Intelligenz aneignet. Das ist natürlich kostenlos und das Angebot ist schon beachtlich. Am Anfang, also die haben jetzt unterschiedliche Kurse. Ne? Der eine ist ChatGPT on Campus, richtet sich an Schüler, an Studierende. Dann gibt es ChatGPT at Work, also ne, wie geht man ethisch, moralisch sauber mit Unternehmensinformationen um, aber ne, wie kann man sein Leben halt auch einfach durch Prompts vereinfachen. Es gibt Sora-Tutorials, ist, glaube ich, das ist so ganz spannend. Ich habe noch nicht reingeklickt. Und es gibt natürlich auch Prompt Engineering. Also sowohl für die Developer als auch sich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert Prompting und wie kann ich mein Prompting selber aufs nächste Level heben. Ich finde ehrlicherweise, das ist gar nicht mehr so wichtig. Vor einem Jahr war das super wichtig. Da haben wir beide uns ja immer noch endlos lange Prompts hin und her geschrieben. Mittlerweile lasse ich ehrlicherweise, wenn ich was Komplexes mache, zum Beispiel in Deep Research oder sowas, lasse ich mir den Prompt von 4o vorschreiben. Ich sage dem in einfacher, meiner simplen Sprache, was ich haben will. Lass mir dann halt irgendwie einen langen Prompt machen, mache ein Feintuning und dann gebe ich es halt erst rüber. Aber natürlich ist es gut, so ein bisschen zu verstehen, wie das funktioniert. Was ich geil finde, genau. Vielleicht noch eine Sache dazu, was ich richtig cool finde, ist der Kurs AI for Educators. Also der soll Lehrern und Hochschuldozenten und Professoren so ein bisschen zeigen, wie sie KI-Tools effektiver im Unterricht und auch im Studium einsetzen können, um einfach den Lernprozess zu optimieren, aber auch das Thema AI schon einfach frühzeitig im Bildungsprozess mit reinzubringen. Das finde ich ziemlich cool. Noch ist es alles auf Englisch natürlich, aber ich denke, es wird bald wie immer auch in allen anderen Sprachen außer Deutsch kommen.
Aber ich sehe es gerade, also es sind viele Sachen dabei, die ich dir empfehlen würde zu machen. Vielleicht alle, ja. Es gibt aber leider kein Zertifikat. Also das heißt, du kannst da nichts jetzt...
Aber das kannst du mir ja wieder machen, wenn du gerade keine Taxiquittung fälschst.
Mach ich dir schöne,
kannst du ja einfach mir ein Zertifikat machen.
Wie dein Seepferdchen. Habe ich dir ja auch gemacht.
Doktor, ja stimmt.
Für die Badehose.
Ja. Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Riverty, side by side with every payment. Riverty ist das Fintech von Bertelsmann. Familiengeführt, innovativ und immer nah am Menschen. Mit über 4000 Expertinnen weltweit und über 80 Millionen Transaktionen monatlich gestalten Sie Finanzen neu. Ob flexible Kauf-auf-Rechnungslösungen, nutzerzentriertes Forderungsmanagement oder smartes Accounting, Riverty schafft finanzielle Freiheit für jeden. Finde jetzt die passende Finanzlösung für dich auf riverty.com. Riverty, your payment companion. Riverty.
Ach, das ist natürlich, ich liebe es, mit dir Podcasts aufzunehmen. Die haben sowas Erfrischendes. Aber es gibt noch eine letzte Nachricht, nämlich das ganze Thema Text-to-Speech. Das ist ein bisschen älter schon, ne? Ich muss immer gerade jetzt hier mein Dokument aufmachen. Also was hat OpenAI, ergänze mich, was ist das ganze Thema Text-to-Speech? Es ist im Prinzip eine Engine, die man als Entwickler vor allen Dingen nutzen kann, also als API. Und ich habe es, glaube ich, sogar letztes Mal in die Shownotes mit reingepackt, weil es nämlich da auch eine Demo zu gibt, wo man sich die ganzen Voice-Engines zusammenklicken kann, um zu hören, wie sich das anfühlt. Jedenfalls haben sie die menschliche Sprache nochmal einen Tick persönlicher und ja menschlicher, emotionaler gestaltet. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, auch mit GPT 4.5, ChatGPT, die Antworten sind A, kürzer, also es ist irgendwie alles ein bisschen knackiger, ne? Also es ist so mehr flüssig, so.
Knackiger, aber mehr Rückfragen und so ein Serviceanspruch, ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du irgendwas wissen willst, dann schlägt der direkt die nächste potenzielle Frage vor, die du stellen könntest. Oder sagt, ich kann dir das auch irgendwie anders strukturieren oder wofür brauchst du das jetzt genau? Ich kann es nochmal anders aufbauen. Das stimmt, nee, stimmt, du hast recht, das ist, glaube ich, schon, also uralt würde ich jetzt noch nicht sagen, knapp 2 Wochen.
Ein bisschen älter. Ja, ja.
Was ich mir halt angeschaut habe, also es ist so ein ziemlich bemerkenswertes Feature von diesen neuen, vor allem Text-to-Speech-Modellen, ist die Möglichkeit, die Stimme in so einer sehr bestimmten, vom Entwickler beschriebenen Art und Weise sprechen zu lassen. Ja, das kann jetzt irgendwie für Märchenerzähler der überschwängliche Ritter aus dem Mittelalter sein. Das kann eine total verständnisvolle Stimme an der Customer Service Hotline sein, ja, die dich, keine Ahnung, bei einer Flugbuchung unterstützt oder sowas. Das finde ich ja sowieso sehr spannend, wie sich das ganze Thema Voice im Customer Service halt ausbilden wird, ja, mit Dialekten, mit Emotionen, Empathie, wie wir aufeinander einwirken, also das finde ich total spannend. Am Ende aber auch, wenn du sagst, du willst halt irgendwie nicht jeden Abend halt irgendwie deinen Kids irgendwelche Geschichten vorlesen, kannst du auch sagen, ich möchte eine düstere, aber nicht beängstigende Stimme für schöne, liebevolle Gute-Nacht-Geschichten, die so einen leichten Krimi-Ansatz haben oder sowas. Und dann kriegst du das Ding, ja, so, das ist echt cool.
Ja, geht jetzt schon und geht ja auch mit 11 Labs. Die haben ja dieses Tool auch rausgebracht, wo du im Prinzip ja komplette Webseiten vorlesen lassen kannst. Ich komme gerade nicht drauf. Die gibt es auch als App. Jedenfalls, da geht die Reise hin. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob du die Nachricht noch mitbekommen hast, ich versuche sie jetzt aus dem Gedächtnis herauszuholen. Die erste komplette Serie auf Netflix oder auf Amazon Prime, ich glaube auf Amazon Prime, ist AI-synchronisiert. Also es gibt, ich glaube, es war eine schwedische Serie, die auch in der schwedischen Sprache aufgenommen ist und die ist komplett synchronisiert also mit Hilfe von AI. Ich habe reingeguckt, ich habe oder den Trailer gesehen. Ich fand es ein bisschen hölzern manchmal, aber hey, wo stehen wir? Also es ist noch am Anfang. Ein etwas trauriger Funfact in dem Zusammenhang: diese Woche ist ja Val Kilmer gestorben, der amerikanische Schauspieler mit nur 65 Jahren. Und 2015 hatte er Kehlkopfkrebs und hat dementsprechend sich so eine Art Voice-Stimmerzeuger einsetzen lassen, der sich so sehr metallisch anhört. Und die letzten Wochen und Monate konnte man seine Originalstimme hören, das wiederum daran lag, dass er auch mit Hilfe von AI sich seine Stimme hat rekonstruieren lassen. Auch da natürlich mal ein schöner Einsatz, auch wenn es schade ist, dass er gestorben ist, aber ein schöner Einsatz für den Einsatz von AI. Ja, ich habe noch was Witziges mitgebracht. Also wir haben ja alle mitbekommen, dass die USA, allen voran Donald Trump, neue Strafzölle erhoben hat, diesmal für die ganze Welt. Und ein Nutzer hat sich mal die Mühe gemacht und das ein bisschen analysiert und ist dann darauf gekommen, dass dieses ganze Konzept, was dahinter steht, nicht unwahrscheinlich mit Hilfe von KI erstellt wurde. Und es gibt jetzt so ein bisschen die Theorie, dass das Weiße Haus tatsächlich jetzt auch ChatGPT, Gemini und Co. nutzt, um ja ihre politische Agenda voranzutreiben. Und das nicht im Sinne von Deepfakes, das kennen wir ja, sondern jetzt werden ganze politische Konzepte schon mit AI erzeugt. Und kann man sich anschauen, die Gegenüberstellung, wir haben es in die Shownotes gepackt. Ich finde es auf der einen Seite natürlich witzig, auf der anderen Seite erschreckend, weil wir machen uns die Mühe, wenn wir schon die Tools einsetzen, das wirklich kritisch zu hinterfragen. Wie viel Fantasie ist dabei? Ist das Konzept schlüssig oder ist das, was wir da uns da haben erstellen lassen, schlüssig? Ergänzen das mit eigenen Dingen und ich glaube, Donald Trump setzt sich jetzt selber dran und überlegt, wie er die Weltbühne bespielt und das dazu nutzt der Gemini oder Grok oder alle drei, man weiß es nicht.
Ich glaube nur Grok.
Ja. Alles nur andere Grok, ist zu woke. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Dann hast du noch eine Nachricht mitgebracht, nämlich Perplexity.
Ja, ist ein Also das ist ja auch so unser Lieblings-KI-Überflieger, muss man sagen. Ja, die haben jetzt mal wieder öffentlich Interesse an der Übernahme von TikTok bekundet. In den USA droht ja, für alle, die sich nicht erinnern, TikTok so ein bisschen das aus, weil Präsident Trump Bedenken wegen der nationalen Sicherheit hat. Und wenn wir uns erinnern, dann gab es so Vorwürfe, dass der chinesische Mutterkonzern ByteDance TikTok angeblich sensible Daten von US-Nutzern sammeln könnte und damit die Bevölkerung maßgeblich beeinflusst. Und das war natürlich im letzten Jahr für Trump und auch seine Republikaner eine extreme Horrorvorstellung im heiklen Wahljahr, wenn sie es nicht selber kontrollieren können. Und Perplexity sieht jetzt wohl darin so eine goldene Gelegenheit, nachdem sie, glaube ich, schon vor, ich glaube, 8 Wochen vorsichtig so ein bisschen ihr Interesse signalisiert haben, haben sie nun einen öffentlichen und offiziellen Blogpost letzte Woche gepostet mit ganz konkreten Ideen. Und die sind tatsächlich ungewöhnlich, zumindest ungewöhnlicher, als man es erwartet hätte. Denn ich dachte am Anfang auch, die wollen einfach komplett hart diesen Algorithmus haben und verstehen, wie man so dieses Suchtgefühl irgendwie bauen kann. Aber sie wollen wohl gar nicht an diesen Algorithmus ran und den wollen sie auch nicht in diesem Merger haben. Sie wollen, also dieser For You-Feed, ne, man muss ja sagen, dieser Algorithmus von TikTok ist halt das, was diese Bewertung so extrem hochgetrieben hat, weil der irgendwie einfach nachweislich süchtig macht. Ja. So, aber genau, stattdessen...
Scrolling.
Mhm. Ja, ist extrem. Ja. Aber stattdessen will Perplexity den bisherigen Algorithmus quasi komplett neu aufsetzen und ihn dann Open Source machen. Das heißt, sie träumen am Ende nicht weniger, zumindest beschreiben sie es so, als von so einer TikTok-Version, die nicht nur tanzt und den Mike Lip-Sync macht, sondern die dann auch für Bildung verantwortlich ist, die aufklärt, die, nennen wir es mal, objektiv informiert. Ich finde spannend dabei, dass Perplexity die Nutzerbasis von TikTok damit natürlich als Sprungbrett sieht, um ihre eigenen KI-Funktionen komplett zu integrieren. Das heißt, man stelle sich vor, statt TikTok irgendwie zu verlassen, um irgendwas zu googeln oder ein Produkt zu suchen, stellt man dann einfach diesem integrierten Chatbot eine Frage und bekommt dann direkt ein sofort hübsch generiertes KI-Video mit einer Erklärung oder dem Produkt, also wirklich live in Feed, ja. Also das ist total geil, wenn das geht. Natürlich irgendwie auch ganz schlimm vom Suchtfaktor her und von der Bindung an diese App. Womit, also was ich mich aber frage, wie sie das Ding bezahlen wollen, weil Perplexity ist ja noch kein Gigant wie Microsoft oder Oracle, die ebenfalls Interesse an TikTok haben und wahrscheinlich ein paar Mark mehr auf dem Konto haben. Aber also wie der Deal finanziert werden soll, ist komplett unklar. Ich glaube, man hofft ganz doll irgendwie auf Unterstützung durch Trump und Co.
Davon gehe ich aus, ja.
Oder irgendwie so ein paar großzügige Investoren mit... Ja, Ratenzahlung, bei Now Pay Later.
Bei Now Pay Later, genau. Wo wir gerade, kleiner Service-Hinweis in dem Zusammenhang, weil wir das ja immer wieder auch gerne erwähnen, Sascha und ich, wir sind große Fans von Perplexity. Warum? Weil sie alle Modelle unter einem Hut quasi versammeln, bekommt sehr gute Ergebnisse. Und es gibt eine Pro-Version, die ist nicht ganz günstig, aber es gibt immer wieder in regelmäßigen Abständen, muss man sagen, eine wunderbare Aktion, nämlich von der Telekom, einfach an Magenta. Und wer ein Magenta-Abo hat, der kann einfach in seine Magenta-App rein und bekommt einen Code angezeigt. Wichtig ist, nicht in Magenta sich einzuloggen, sondern in die Magenta Bonus-App heißt sie, glaube ich, bekommt dort dann den Code und kann den dann bei Perplexity einlösen und hat ein Jahr lang Perplexity Pro für lau, für kostenlos.
Aber hast du schon mal gelöst jetzt, wie das ist für uns beide? Weil also unser Code geht ja bald, also wird ja bald auslaufen und ich habe jetzt mal auf den Link geklickt, den du hier gepostet hast und da steht ganz dicker Disclaimer, es ist nur für First-Time-User.
Ich habe es noch nicht rausgefunden, ich muss mal gucken, sehr schade. Mhm. Aber ja. Dann... Deine Katze hat doch bestimmt noch kein Magenta-Konto.
Ah, stimmt.
Wohl, das geht gar nicht. Du musst ja da noch ein Abo haben. Ja,
ich überleg dir mal.
Das liefern wir nach, diese Serviceinformationen.
Oder vielleicht würdest du ja auch die Telekom hier mal sponsoren.
Ja, das ist eine super Idee. Die könnte sponsern und dann hauen wir mal ein paar neue Magenta-Codes raus. Sehr gut.
So, apropos googeln. Ich habe noch einen. Und ja. Zwar von Anthropic. Die wollen nämlich das genau. Googlen überflüssig machen. Ja, also die haben ja diesen KI-Chatbot Claude die machen jetzt so ein bisschen das, was bisher nur sehr ausgewählte KI-Unternehmen machen, so wie ChatGPT, Gemini, Meta AI. Also dieser direkte Live-Internet-Zugang. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig gewesen. Deswegen gab es diese Cut-Off-Dates, wo dann irgendwann gesagt wurde, das Training ist bis zu dem Tag erfolgt und alles, was danach ist, kann der Bot quasi nicht darauf reagieren. Das machen die meisten Modelle von OpenAI und ChatGPT mittlerweile besser. Meta AI ist mittlerweile auch live. Und das macht Claude jetzt auch. Die machen das aber mit einem gewissen Twist, denn Claude will nicht nur so irgendwelche Web-Infos ausspucken, sondern sie sagen relevante, 100% geprüfte und vor allem dann direkt zitierbare Inhalte. Und es gibt jetzt die Funktion live in den USA schon, die also zumindest in der kostenpflichtigen Vorschau, und die erlaubt es dann Claude, quasi aktuelle Inhalte direkt aus dem Web zu crawlen und sie direkt mit einer Primärquellenangabe anzugeben. Das heißt, du siehst dann unter jeder Antwort so einen sauber verlinkten, also Link, ja? Teils sogar mit Originalzitat. Und damit will Claude genau das machen, was andere KI-Systeme halt einfach nicht oder nur sehr vage angehen, nämlich transparent zu sein, woher sie die Informationen wirklich ziehen. Und das machen sie mit Claude 3.7 Sonnet, was quasi speziell für diese Webzugriffe dann entwickelt und optimiert wurde. Und ich meine, das klingt natürlich irgendwie schön, aber die Folgen sind ja auch immer irgendwie ganz komplex, ne? Dazu sagt Sonnet nichts. Aber wenn Chatbots wie Claude dann diese Informationen so toll zusammenfassen, dann klickt ja niemand mehr auf die Originalseiten. So, und da muss man sich ja schon irgendwie fragen, in diesem ganzen Publisher-Game, wovon leben denn Publisher grundsätzlich? Also auch, ne, kleinere Blogs und Co. in der Zukunft, weil wenn die Werbeeinnahmen wegbrechen, dann wird es keine Klickraten mehr geben und am Ende verschwinden einfach dann auch wiederum diese Blogger die Inhalte, auf die Claude eigentlich angewiesen ist. Das ist so ein bisschen so ein Paradoxon. Ich glaube, andere machen das ganz anders, weil Perplexity oder Microsoft, die wollen ja das eigentlich so machen, dass wenn du auf solche, also wenn du quasi auf die Informationen zugreifst, direkt in Perplexity, dann haben die eine Vergütungsstruktur für die Publisher, um sie daran partizipieren zu lassen, dass die Inhalte genutzt werden. So.
Claude macht das nicht. Das ganze Game wird sowieso noch super spannend. Also Apple hat diese Woche ja auch hier in Europa und in Deutschland oder vielmehr ja diese Woche iOS 18.4 gelauncht und in Europa jetzt damit auch zumindest iPhone 15 und 16 Pro-User kommen in den Genuss, dann auch AI, also Apple Intelligence, zu nutzen. Und dort gibt es ja auch die Funktion, sich Webseiten zusammenfassen zu lassen. Und in dem Moment, wo du dir die Webseite zusammenfassen lässt, fällt natürlich alles, was mit Werbung zu tun hat, auch raus. Das siehst du ja gar nicht mehr. Und das ist ja nicht das einzige Tool. Das heißt, wir sehen ja immer mehr, auch Google, wenn du jetzt googelst, hast du ja oben mittlerweile auch diesen Gemini-Blog, wo die Frage ja im Grunde schon beantwortet wird. Da sehe ich ja die Originalseite auch nicht mehr. Also die ist noch in der Fußnote, ich kann draufklicken. Aber das heißt, Werbeeinnahmen finden da natürlich nicht mehr statt. Und das ganze Thema Publishing bleibt nicht nur spannend, sondern wird noch spannend. Perplexity selbst hat ja selber auch mal irgendwann, ich weiß gar nicht, inwiefern sie es schon mittlerweile umgesetzt haben, ich selbst habe es noch nicht gesehen, aber auch Werbung in Perplexity selbst anzuzeigen oder dieses ganze Thema Sponsoring, ja. Informations sozusagen. Da haben wir ja vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen, dass das auch nicht ganz unkritisch ist. Also da wird sich eine ganze Menge ändern müssen. Allen voran, und du hast eben noch was ganz Interessantes in dem Zusammenhang gesagt, wenn ich mir Geschichten vorlesen lassen kann, ja, oder auch Inhalte vorlesen lassen kann, dann sehe ich das Banner nicht mal mehr. Also dann sehe ich gar nichts mehr, sondern höre nur die Information. Auch das fällt weg, ja. Also das wird noch eine spannende Geschichte werden.
Aber sag mal, wenn du gerade über Apple Intelligence und das 18.4er Release sprichst, du bist doch in so einer Beta-Gruppe, du testest das doch. Ist das, also kann man damit irgendwas anfangen? Ich habe noch kein iPhone, was darauf passt, deswegen ich muss, glaube ich, mal nachschärfen.
Ja, gut. Genau, also zugänglicher ohnehin, also erstmal 18.4 ist jetzt für alle zugänglich, aber Apple Intelligence tatsächlich nur für die iPhones mit dem schnellen Prozessor. Was passiert, wenn du ein iPhone 15 Pro oder 16 Pro hast? Dir fehlen erstmal zwischen 7 und 10 Gigabyte an Daten, weil das ist das Modell, was dann, nimmt schon ein bisschen Platz weg. Was kannst du machen? Also fangen wir mal an mit den eher uninteressanten Sachen. Du kannst halt sogenannte Emojis generieren, selber neue Emojis generieren. Die wiederum können auch alle sehen. Also ich könnte jetzt dir ein Emoji schicken mit einem Huhn, mit einem Helm. Das würdest du auch sehen in deiner iMessage und könntest das auch abspeichern. Du kannst halt nur keine eigenen generieren. Es gibt die Playground-App, da kann man auch Bilder generieren in drei unterschiedlichen Stilen. Einmal so Comic, einmal so künstlerisch und noch ein dritter Stil, der mir nicht einfällt. Auf jeden Fall nicht fotorealistisch. Man möchte natürlich auch keinen Missbrauch. Das ist sowieso das nächste Thema. Die meisten Sachen, also Apple Intelligence blockiert unglaublich viel, also viel mehr als alle anderen. Also sobald auch nur ansatzweise irgendwas vorkommt, was irgendwie ein bisschen shady sein könnte, wird es schon schwierig. Also das ist, also du kannst maximal so, ja, so ein Nice-to-have-Smileys, also so ein super trauriger Smiley oder so, das sagt schon Apple irgendwie, nee, das wollen wir nicht. Was hast du neu, was, dann kannst du aus Fotos Objekte herausretuschieren. Das funktioniert ganz okayisch. Ich habe hier das Google-Device noch liegen. Google macht das deutlich besser, muss man einfach sagen. Das sind so die langweiligen Funktionalitäten. Was ist wirklich interessant? Du hast jetzt bei Mail als auch bei iMessage Apple Intelligence Integration. Heißt, du kannst jetzt sagen, wenn du eine E-Mail geschrieben hast, änder mir den Text, mach den professioneller, änder den Stil ein bisschen. Das funktioniert ganz gut. Antworten werden vorgegeben, das ist auch ganz gut. Also wenn du mir jetzt schreibst, hey, hast du Bock, irgendwie heute Abend ein Bier trinken zu gehen, dann kommt schon unten als Antwort, ja, auf jeden Fall, Ausrufezeichen. Liest sich nicht mehr ganz so hölzern und ich kann dann auch draufklicken und du bekommst die Antwort. Siri hingegen, ich muss das einfach sagen, es ist nach wie vor nicht so richtig gut. Also bis auf einen Termin machen und rufe Sascha an, passiert da irgendwie gefühlt wenig bis gar nichts. Und das ist ja auch das große Dilemma. Also Apple möchte natürlich mit Apple Intelligence alles privat und das ganze Thema secure auf dem Device laufen lassen. Aber AI lebt natürlich davon, von Daten. Und auch wenn du ChatGPT anbinden kannst, du kannst also auch sagen, ich habe ein ChatGPT-Konto oder ein OpenAI-Konto, dann passiert maximal, wenn du fragst irgendwie, wie wird Bohnensuppe gemacht, dann kriegst du halt ein Rezept, was dann irgendwie passt. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass OpenAI auf deine Kontakte und dann einen Kalendereintrag macht und das alles automatisiert, das funktioniert halt nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Apple ist wirklich im AI-Game, wie ich finde, weit hinten dran.
Echt maximal langweilig.
Ja. Komm, als ich Emoticon gesagt habe, da warst du schon ein bisschen on fire.
Na, Huhn mit Helm fand ich geil. Also,
komm, komm gleich, Huhn mit Helm.
Also was ich einfach wirklich gerne machen möchte, ist irgendwann deine Hirnschnittstelle mal irgendwie anzapfen, wie du auf diese Themen kommst. Huhn mit Hirn, mit Hirn Helm. Nicht, sondern mit Helm, um dann ja irgendwie über ein Bohnensuppe-Rezept zu sprechen. Das ist wirklich, also ich kenn viele Menschen, aber nur einer denkt so wie du.
Ja, das, aber Huhn mit Helm ist doch total naheliegend.
Total, auf jeden Fall. So.
Prima. Machen wir weiter. iOS 18.4 Release haben wir auch. Was haben wir noch? Cloud haben wir. Ich habe noch ein paar Tools mitgebracht.
Ja, ich freue mich die ganze Woche schon drauf. Tool Time.
Also, ich habe ein geiles Tool gefunden, das heißt MindStudio, mindstudio.ai. Und das ist eigentlich ein Toolset. Und wenn ich sage eigentlich Toolset, dann ist es eigentlich eine Chrome-Extension. Das heißt, du kannst diese Chrome-Extension für die Chrome-Nutzerinnen und Nutzer einfach installieren. Das ist ein Klick, du musst dich natürlich einmal anmelden. Und dann kannst du in so einer Sidebar auf diese ganzen unterschiedlichen Applications letztendlich zugreifen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Webseite bist, dann kannst du sagen, okay, mach mir aus dieser Webseite einen LinkedIn-Post. Oder aber du bist auf YouTube und kannst sagen, okay, mach mir daraus jetzt ein Transcription oder fass mir das Video zusammen. Das heißt, es ist so ein Toolset, was in deiner Sidebar dann hängt. Das kannst du dir an- und ausschalten. Also das ist, wenn du es nicht sehen willst, dann musst du es einfach wegdrücken. Aber es bezieht sich immer auf den aktuellen Inhalt, den du gerade hast. Und das ist ganz cool, wenn du zum Beispiel jetzt, wie gesagt, eine E-Mail in Google Mail schreibst oder wenn du irgendwie einen LinkedIn-Beitrag schreibst, du brauchst irgendwie eine Formulierung, dann kannst du das letztendlich nutzen. Ist kostenlos. MindStudio.ai. Finde ich witzig.
Total cool. Ich bin gerade drauf. Ich finde es mega cool. Ich kann es leider nicht auf meinem Firmenlaptop installieren. Das mag der Zscaler nicht. Aber also das ist ja, am Ende ist es dieses Agentic, über das wir auch immer sprechen. Du hast halt irgendwie einfach eine unbegrenzte Anzahl von kleinen Agenten, die du halt, genau wie du sagst, halt egal, ob es jetzt im Content-Marketing für Developer wahrscheinlich ganz geil, im E-Commerce, für Research wahrscheinlich richtig gut, aber genau, auch so für Design, Freelancer. Das ist cool. Ja. Ich guck mal, wie ich das installiere.
Also kann man reinschauen. Dann noch ein weiteres Tool, infographics.so. Wir hatten schon mal so ein ähnliches Tool vorgestellt. Letztendlich, was macht man? Also ich gebe einen Text ein mit ein bisschen Zahlen, was auch immer, und dieses Tool erzeugt daraus dann Infografiken oder Diagramme. Einfach kann man sich kostenlos nutzen, ist momentan noch in einem Beta-Stadium. Ich finde es ganz okay, nicht so der Oberhammer, aber ich finde es okay, kann man sich gut anschauen.
Ist ein bisschen wie ein Napkin, oder?
Ja, das genau, Napkin hatten wir schon mal vorgestellt, geht genau in die Richtung. Genau.
Ja, aber das ist auch cool. Es ist richtig cool. Vor allem, weil, also Napkin ist ja sehr einfach. Ich rede doch noch.
Ja, ist doch gut.
Nee, jetzt bin ich beleidigt. Mach weiter. Ich gucke mir lieber irgendwie hier Infographics SEO lieber an.
Mach mal Infographics.
Nee, ich glaube, dass also der Vorteil von dem Ding ist, du kannst es wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen in der CI von deinem Unternehmen anpassen, weil du halt irgendwie auch Farb und also so ein bisschen CSS-Möglichkeiten hast. Das war bei Napkin, das wollte ich einmal integrieren. Das war so ein bisschen schwierig, weil das alles irgendwie so diesen Graustufen nur war. Aber bei Infographics SEO sieht das cooler aus. Mal gucken, wie die Benutzung ist.
Sind aber beide sehr ähnlich tatsächlich. Vielleicht hast du hier etwas mehr Möglichkeiten. Wir haben lange nicht über das Thema Musik gesprochen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass du so einen schrecklichen Musikgeschmack hast. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Tools, die uns Musik erzeugen. Ja. Wir hatten das ja schon. Und das hier ist ein neues Tool, das heißt Moreka.ai. Und was an diesem Tool auch kostenlos zu nutzen spannend ist, sie haben nämlich eine neue Version gelauncht und die Vorgehensweise, wie Moreka jetzt Musik erzeugt, deswegen wird es momentan auch ein bisschen gehypt, orientiert sich an Singer-Songwriter. Also so ein Song hat ja eine Struktur und man fängt, ich bin kein Musiker, fängt erst mit der Hookline an oder erst mit dem Refrain, keine Ahnung. Und Moreka soll sich daran orientieren, was die Musik, die dann generiert wird, sehr viel natürlicher und sehr viel eingängiger sich anhören soll. Und ich habe es mal getestet. Ich finde es witzig. Es lädt genauso zum Spielen ein wie die anderen bekannten Tools von der Seite. Schaut es euch einfach mal an. Moreka.ai. So. Den letzten habe ich noch. Also zwei letzte. Also das eine ist einfach ein GitHub-Link. Den habe ich dir auch schon mal geschickt. Was ich daran ganz cool finde, ist, es gibt ganz viele Case-Studies, untergliedert nach unterschiedlichen Branchen. Also wer mal wissen möchte, was im E-Commerce, so im AI-Bereich passiert oder auch bei uns in der Payment- und Banking-Branche, da gibt es eine ganze Menge zu klicken und sich anzuschauen. Ist so ein bisschen zum Nachschmökern sozusagen. Und last but not least habe ich ein kleines Tool, einen Assistenten namens Jan. Jan.ai, also tatsächlich wie der Vorname Jan geschrieben. Den kann man sich nämlich runterladen und der läuft lokal auf der eigenen Maschine. Gibt es für Windows, Mac OS und Linux. Und man kann dann letztlich verschiedene Large Language Models runter und kann aber dann lokal, wenn man zum Beispiel kein Internet hat, so wie ich, ihr habt das nicht mitbekommen, wir mussten hier mehrmals auf Pause drücken. Wenn man also kein Internet hat, wie bei uns im Siegerland, dann hilft ein solcher lokaler Assistent mit dem schönen Namen Jan.
Aber also der Jan will ja so der Offline-GPT-Agent quasi sein. Aber auf welchem Modell läuft das? Also lädst du dir dann quasi eine
kannst
kleine... Kannst
du runterladen, genau.
Ah, du kannst selber entscheiden, welches Modell?
Also habe ich es verstanden. Ich habe es noch nicht runtergeladen. Ich habe es nur eben gefunden tatsächlich.
Ja, für dich wäre das tatsächlich angesagt, ne? Mit deinem ISDN-Modem.
Akustikkoppler.
Das sind Sachen aus Zeiten, da war noch keiner von unseren Hörern, inklusive ich, irgendwie auf der Welt. Aber wenn Opa wieder aus dem Krieg erzählt, dann ist das immer schön.
Gut, das war's mit der, welche haben wir, die sechste Folge, der sechsten Episode von AI in Finance bei Permanent Banking. Es hat wieder riesengroßen Spaß gemacht, lieber Sascha, ja, uns gegenseitig Gemeinheiten an den Kopf zu werfen. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, interessante News oder ja auch Informationen habt im ganzen Space AI, schreibt uns in den sozialen Medien. Sascha ist ja nicht mehr so aktiv, aber ihr könnt natürlich mir schreiben oder aber direkt Payment und Banking. Das wird an uns weitergeleitet. Es gibt auch noch die schöne E-Mail-Adresse hello@unpluggedpodcast.de. Auch da könnt ihr hinschreiben. Ansonsten freuen wir uns total über euer Feedback, über eure Anregungen, über eure Meinung. Und bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Es war eine große Freude.
Danke euch. Bis bald.